Moin Leute, der Chris hier. Wir wollten euch nur kurz informieren, dass die nächste Folge keine reguläre Meeple-Porn-Folge sein wird. Wir haben zu viert für Stefans YouTube-Kanal Boardgame Digger 4 Videos gedreht, die wir euch nun hier auch als Audiodatei zur Verfügung stellen wollen. Wir wünschen euch viel Spaß damit und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Leute, ich habe das Spiel ohne Erweiterung das erste Mal gezockt, habe es danach bekommen, habe es wieder ohne Erweiterung gezockt und jeder, der es mir gezockt hat, ohne Erweiterung erstmal, hat das Spiel geil gefunden.
Digga, du hast Glenmore 2 gegen 1 getauscht. Du hast hier gar nichts gerade zu melden.
Hau ihm die Flasche auf den Kopf.
Getauscht.
Ey, weißt du, ich habe schon in der Sekunde, wo ich es ausgesprochen habe, habe ich schon meinen Mint-Condition-Seitenhieb bereut. Und du packst nochmal die Schaufel.
Setz nochmal einen drauf.
Packst nochmal eine Schaufel drauf. Denk, boah, Stefan,
dann musst du jetzt echt Leute, so, ich habe jetzt was zu essen.
Digga, so ein raffinierter Hund. Digga.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir zurück und wir gehen in die dritte Runde für die Spiele, die ihr für den Goldenen Berti nominiert habt. Wie immer kurz die Info, das Ganze gibt es auch als Audio-File auf Meeple-Porn. Könnt ihr euch also auch unterwegs reinziehen, wenn ihr keine Lust habt, euch oder keine Zeit habt, das Video anzugucken. So, wir haben aufgehört, setzen mit Platz 51 und Halbzeit, wir machen mit 50 weiter. Es ist Halbzeit und ja, auf Platz 50 ist mit 178 Punkten, mit einem durchschnittlichen Metascore von 5,7, La Cosa Nostra.
Der Bam, oder?
Der Bam.
Ja, ich freut mich mega. Ich glaube, Chris hat es mal in der Sammlung gehabt, hat es totgezockt, hat er
genau
gesagt.
Genau. Also ich habe La Cosa Nostra Burnout. Gutes Spiel, aber ich habe es für mich ausgezockt. Also
okay. Stefan hat es komplett verkackt, indem er gemeint hat, er muss es mit 3 Spielern spielen.
Er hat mir dann direkt alles verhagelt, gar keinen Bock mehr auf das so Game gehabt. Jeder hat einen Mafia-Clan mit verschiedenen Gangstern und den teilst dann verdeckt irgendwelche Aufträge zu, was die da machen sollen. Du kannst natürlich dann versuchen, die anderen abzusnibbeln und musst dann Schutzgeld erpressen, Gebäude kaufen und, oder?
War das, ja, genau,
ne?
Ja.
Also Zeug, ja, ist halt eben so ein Bedrohungsspiel, ja, Verhandlungsspiel viel, ja, genau. Lebt halt eben großenteils halt eben echt von der Gruppe am Tisch, dass du dich ja gegenseitig da wegnatzt, irgendwelche Absprachen triffst, dich dann doch wieder gegenseitig hintergehst, ja, und so weiter und so fort. Also genau das Richtige für Selchuk und seine Bande.
Absolut konfrontativ, mega cool, man kann sich jederzeit erpressen, man kann sich jederzeit anlügen und am Ende des Spiels gewinnt der die meiste Kohle eingeschäffelt hat. Und hoffentlich auch noch genug lebende Gangster bei sich hat, um nochmal ein paar Dollar mehr zu bekommen. Ja, mega cooles Spiel. Also bei uns ist es immer noch ein absoluter Klassiker und eines der ersten Spiele, die ich jemals in der Sammlung hatte und wird auch für immer bleiben. Und dem Autor auch immer wieder Grüße raus. Ich finde das Spiel einfach mega.
Gut, dann geht's weiter, Platz 49, da haben wir Battlestar Galactica, ein Spiel, das ein Spiel sein will, mechanisch aber ganz wenig Spiel nur ist und auch wie La Cosa Nostra einfach davon lebt, wer mit am Tisch sitzt und jeder bekommt eine verdeckte Rolle, ist entweder Zylon, also so ein Menschenreplikat oder halt ein echter Mensch und die Zylonen versuchen dann die Mission zu sabotieren. Es gibt einen General und einen Admiral und ja, verschiedene Orte auf der Battlestar Galactica und auf dem können wir uns immer hin und her bewegen. Was wir machen dürfen, wenn wir dran sind, eine Bewegung, eine Aktion, entweder die Aktion des Raums auslösen, da können wir schießen oder irgendwelche Raumgleiter rausschicken oder neue Karten ziehen. Es gibt nämlich verschiedene Themenbereiche, Skillbereiche und da hat jeder Karten und da sind auch entweder Aktionen drauf oder halt so Stärkepunkte und nachdem man dran gewesen ist, muss man immer eine Schicksalskarte ziehen, wir nennen sie jetzt einfach mal
Krisenkarte,
genau, eine Krisenkarte ziehen, da steht dann irgendeine Krise drauf, die muss abgehandelt werden, eben bestimmte Karten von verschiedenen Farben reingespielt werden, wenn falsche Farben drin sind, gibt es Minuspunkte und es muss ein bestimmter Schwierigkeitslevel pro Karte erreicht werden, damit entweder nichts passiert oder wir was Gutes bekommen und wenn wir failen, dann passiert immer was Schlechtes, meistens verlieren wir Ressourcen, der Kampfstein Galactica hat oben so Zahnräder, wir haben 10 Bevölkerung, 10 Treibstoff und wenn wir davon irgendwie immer was verlieren, ist das schlecht, weil die Zylonen das Spiel gewinnen, wenn einer dieser Werte auf Null gefallen ist. Ja, und so kann man dann auch als Zylon, weil die Karten natürlich verdeckt reingegeben werden, irgendwas da reintun. Es gibt noch einen Schicksalsstapel, da werden noch verdeckt 2 Karten mal mit reingenommen. Das könnte halt eben alles sein, hilfreich oder auch eben nicht. Und die werden dann gemischt. Es gibt Verratskarten und jeder hat eine verschiedene Fähigkeit und eine verschiedene Superfähigkeit. No, und cooles Ding, man kann die Leute verdächtigen, einsperren, aber ja.
Verdiente Top 50
einfach. Verdiente Top 50.
War lange Zeit mein Platz 1 Lieblingsgame of all time, ist aber immer noch in der Top 10 und wird auch bleiben.
Ja, ist ein sehr gutes Spiel auf jeden Fall, wie Stefan eben schon gesagt hat. Lebt von der Atmosphäre, wenn die aber passt, ist es genial, weil... Ne?
Auch wenn andere Zahlen auf dem Karton stehen, ist es ein reines 5-Personen-Spiel meiner Meinung nach.
Ich muss auf jeden Fall von meinem Pfeil runter. Ich muss auf jeden Fall gezockt haben.
Mit 5 Leuten zur Tür. Vertrau mir. Keine 6, ja. Keine 4, 5.
Als nächstes hatte Uwe sich wieder einschmuggeln lassen von den Leuten in die
Liste. Noch kein Knitzchen drin gewesen,
oder? Und ich glaube nicht. Und wow, auf Platz 8. Wir sind ja erst in
die Top 10.
Auf Platz 48 findet sich Agricola wieder. Habe ich mir damals, als ich noch wenig Spieler war und so eingestiegen, habe ich mir das gekauft, weil ich das schon so bauernhofmäßig ganz cool fand. Habe das dann gezockt, wir haben es zu zweit gezockt und ich war da echt überfroh oder zu dritt oder so, keine Ahnung. Ich war zu dem Zeitpunkt als wenig Spieler auf jeden Fall hoffnungslos überfordert mit dem Spiel, auch weil ich noch keine Erfahrung hatte im Regeln erklären und dann anderen Leuten, die gar nicht gespielt haben, das dann erklären. Das war dann nicht so ein super Schmacko-Fatz-Erlebnis. Aber es ist ja sowieso von mir durch Caverna also abgelöst worden. Also ich würde niemals Agricola spielen, wenn ich die Möglichkeit hätte, Caverna zu spielen. Also ja, ich würde auch niemals sagen, ja komm, ich würde Agricola jetzt nochmal ausprobieren wollen. Dann würde ich lieber sagen, lass uns nochmal hinsetzen, lass nochmal Caverna spielen. Das ist ja letztlich so etwa das gleiche Spiel, das ist halt nur mit Kuschelräumen und irgendwelchen Zwergen und so.
Ich finde eben so, die Rosenberg-Spiele werden von Jahr zu Jahr immer materiallastiger, so ich glaube, ein Fest für Rudi werden wir bestimmt noch sehen, wenn jetzt Agricola schon genannt ist und Caverna schon genannt sind. Und
also aktuell ist er doch dick am Abspecken, oder? Wie war das? Nee, es kommt jetzt ein neuer. Wie heißt es noch? Der Hallertau oder wie das Ding? Oder?
Aber ja, das sind ja immer so diese Kennerspiele, die so by the way mitmacht. So, aber so diese ganz großen Brecher sind wirklich, also ich glaube, ich will nicht wissen, wie viele Stanzbögen da drin sind.
Das ist schon krass. Viel Zeug.
So. Und da brauchst du, glaube ich, immer einen Inlay bei diesen Spielen. Also jetzt mal, nicht jetzt Agricola, sondern ich meine es bei allen anderen, die eben diese Masse an Material haben. Ohne Inlay bist du das total verloren.
Ja, das stimmt schon. Dann gehen wir mal weiter. Auf Platz 47 gehen wir wieder in den Fantasy-Bereich. Wir haben mal wieder einen Dungeon Crawler mit dabei. Mit 186 Punkten haben wir Sword and Sorcery mit da drin.
Ja, da bin ich auch schon so oft drumherum geschlichen, hab's dann aber doch nicht. Aber seitdem wir jetzt letztens bei Axel waren, der das ja auch hat mit Erweiterungen und auch schon sehr viel gespielt hat, weit gekommen ist in der Kampagne und da ja auch sehr positiv von berichtet hat und erzählt hat, habe ich mal wieder richtig Bock auf dieses Spiel bekommen und tatsächlich auch drüber nachgedacht, da die Grundbox mal zu holen.
Gute Gegner-KI, also ja. Das heißt, der Overlord fällt weg, es ist voll kooperativ, er erzählt coole Geschichten, aber aufgepasst, das Regelheft ist nicht so geil. Die Regeln sind super kleinteilig und haben super viele kleine Details, also bevor man sich damit befasst, sollte man sich das alles auf jeden Fall auf sicher reinschaufeln, damit du nicht ständig nur am Blättern bist, weil du bist am Blättern auf jeden Fall bei den ersten 2-3 Partien mindestens. Und wenn du dann wieder einen mit drin hast, der das Spiel noch gar nicht kennt, um ihn das dann wieder komplett zu erklären und so. Aber cool gemacht, kann ich nichts gegen sagen. Die Partie, die wir gezockt haben, die war cool. Mit dem Absturzmoment, wo Dennis auf einmal sagte, Ines will jetzt nach Hause fahren, ich bin weg.
Ach so, das passiert.
Ja, und dann ist er aufgestanden und ist einfach nach Hause gefahren. Dann haben wir seinen Zwerg halt die ganze Zeit so mitgezockt, aber war halt eben eine coole Aktion. Gibt's auch viele Erweiterungen. Gibt's auch Deutsch auch.
Auf jeden Fall eines der meistgenannten.
Ares Games, oder?
Weiß ich gar nicht genau.
Also Sorcery hört man echt oft.
Ja. Auf Platz 46 mit 209 Punkten, wir sind zum ersten Mal im 200er Bereich, haben wir Roll for the Galaxy. Hat ja Reprint erfahren.
Bin ich raus. Also ich verstehe nicht, warum das Spiel so krass...
Also du hast es ja gespielt, hast es ja.
Ja, ne? Ich hab's gespielt, ich hab's besessen und hab's auch wieder rausgehauen. Ich fand das Spiel für das, was es ist, zu krass gehypt. Ich krieg da eh nicht so viel Spielspaß raus wie die meisten. Ist es für mich auch, wenn du mal die Kasten da jetzt weglässt, total unattraktiv. Ich finde es auch sehr teuer dafür. Also ich glaube, wegen den Kastendice ist es so teuer, aber ist ja für mich ein Spiel, wo ich sage, oder so 35 Euro, dann ist es okay, so vom Spielspaß her, was du da rausholst, aber mehr nicht. Also
ich mag es sehr gerne.
Ich war schon ein paar Mal um die Erweiterungen rumschleichen, aber die sind mir beide irgendwie für das, was die mitbringen, dann sind mir doch ein bisschen zu teuer
gewesen. Dann spielt das Spiel einfach zu selten, als dass sich eine Erweiterung sowieso lohnen würde.
Ja, dann eher noch die große Konkurrenz, weil die bringt noch die gelben Würfel mit rein, was schon mal cool ist. Aber die kosten aber halt auch irgendwie 38 Euro oder so. Und die ganz große neue Erweiterung kostet sogar 80 Euro oder so.
Ja, das ist
und das für ein Spiel, was selber nur 35 kostet oder so. Also ich liebe World for the Galaxy. Ich weiß nicht, ob ich New Frontiers besser finde. Das ist quasi das neueste Game im selben Universum. Aber ja, es ist verdient in der Top 50, würde ich sagen.
Finde ich auch. Also mir macht es auch immer noch Spaß. Wir haben es ja letztens nochmal wieder aus dem Regal gezogen, weil wir gesagt haben, wir wollen unbedingt nochmal wieder ein Spiel zocken, was schon länger nicht mehr auf den Tisch kam. Und das war Roll for the Galaxy. Mit der Erweiterung mit den orangenen Würfeln, wie
das hieß, ja, so eine große Konkurrenz.
Die große Konkurrenz, genau. Die da nochmal ein bisschen zusätzliche Optionen reinbringen durch diese Spezialwürfel. Also wie gesagt, ich finde es ist ein gutes Spiel, es macht Spaß, wird bestimmt auch, hoffe ich, dann immer nochmal wieder auf den Tisch kommen und von meiner Seite aus auch absolut verdient in den Top 50.
Ja. So, ich finde es auch nicht so teuer übrigens als Grundspiel.
Nee.
Dann geht's weiter. Ein Spiel, was ich persönlich sehr liebe, mit 217 Punkten, ist der erste Mindclash-Titel, den wir heute sehen, und das ist Anachrony. Tatsächlich. Ich habe ein Spiel, wenn man mal so unterwegs ist, das sieht man gar nicht so häufig bei den Leuten im Schrank, finde ich. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht so mega verbreitet. Also das ist einer der Mindclash-Titel, die nicht so weit verbreitet
sind. Das ist der beste, Alter.
Was hast du?
Das ist der beste Mindclash-Titel.
Ich finde ihn absolut grandios, finde ihn mega großartig, brauchen wir uns auch gar nicht drüber zu unterhalten.
Du warst auch ein Kickstarter.
Die Welt geht unter, ein Meteorit kommt, wir müssen unsere Rasse darauf vorbereiten, abzustarten. Die Welt war sowieso vorher schon in Schutt und Asche und alles ist verseucht und jeder lebt in seinem Domizil. Es gibt, einer lebt im Himmel mit seinem Volk, einer lebt auf dem Wasser, einer unter der Erde. Und da bauen wir halt eben auf unserem Tableau unsere Basis und dazu müssen wir immer Mechs bereitstellen, wo wir Arbeiter reinsetzen, die dann auf die Oberfläche gehen, um Wasser zu holen, was natürlich überlebensnotwendig ist, Energie zu produzieren, Gebäude zu bauen und alles drum und dran. Es ist eins der besten Spiele aller Zeiten, finde ich persönlich.
Ja,
also es ist großartig.
Aber Kickstarter auch direkt drin gewesen mit neuer Erweiterung und der großen.
Hast du schon gespielt?
Nie gezockt,
dann müssen wir eigentlich Anachrony gleich zocken.
Ich bin Dricarion-Fan auf jeden Fall. Ich finde das Spiel mega cool. Ja, aber jedes Mal werden die beide auch im gleichen Zug genannt. Und das heißt, jedes Mal, also so bekomme ich es immer mit. Also wenn du Mindclash-Titel willst, dann cool auf jeden Fall Dricarion. Also ich hasse Dricarion über alles
und
ich liebe Anachrony.
Ja, also,
ne, also ich fand Dricarion brutal langweilig. Und hätte auch nicht Lust, das nochmal irgendwie zu spielen. Vielleicht in einem Jahr oder so. Aber Anachrony ist für mich hier oben. Also die Games haben nie keine Parallelen.
Also Anachrony könnten wir auf jeden Fall auch gleich, gleich zocken. Auf jeden Fall auch mit dem Exosuit Commander Pack ziehen. Infinity Box
ohne Miniaturen in den Müll schmeißen.
Also es ist ja...
Boah, das sagt ja viel über das Spiel aus, ne? Die
haben tatsächlich spielmechanisch keine Funktion, aber trotzdem ist es... Ja, trotzdem ist es bei diesem Spiel immens wichtig, dass man diese Dinger hat, weil es einfach zu diesem Spielgefühl dazugehört und es verschafft eine bessere Übersicht.
Ja, also. Ohne Miniaturen ist das wie ein Print-and-Play-Spiel.
Ich war schon traurig, dass der nächste Platz nicht mit drin war, aber ich hatte ihn nur übersehen, er ist tatsächlich mit drin gewesen. Auf Platz 44 haben wir ein Spiel, was vielleicht in anderen Listen nicht auftauchen würde, auf anderen Kanälen, deswegen...
Dungeon Degenerate.
Es ist Spartacus.
Oh, okay.
Was soll ich sagen, am Digger-Wochenende noch gezockt, eingesprungen, mit meinem Ludus da ordentlich einen weggerockt, alles den Karre aus dem Dreck gezogen, schön der berühmteste Ludus in... Capua geworden und habe mich dann derbe abfeiern lassen mit meinem Krixus. Eins der besten Spiele aller Zeiten, wie ich auch auf jeden Fall finde, viel zu underrated auf jeden Fall. Es war bei mir in meinen Top 10 drin, ich weiß nicht genau, auf welchem Platz es da drin gewesen ist. Es ist einfach ein grandioses Spiel.
Es ist einfach Gladiator, das Brettspiel so. Einfach, es ist das Spiel, wenn man Bock hat auf ein Gladiatorenspiel,
dann findet man eigentlich keins, das alles, alle Aspekte so abdeckt wie
die Auktionsphase, wo man sich neue Sklaven, Gladiatoren, in der Intrigenphase, wo man sich gegenseitig nur gib mir jetzt das oder ich vergifte deinen Gladiator und keine Ahnung und wenn dann, ne, weißt du, was ich meine? So.
Also ich sag, das war einer der ersten Brettspiele, die ich gesessen habe, mit allen Erweiterungen. Und es war, bis es dann irgendwann nach 2 Jahren oder so Battlestar Galactica abgelöst hat, das war die ersten 2 Jahre meiner Brettspielkarriere, war es mein Top 1 Number 1 Board Game. Aber irgendwann war für mich Luft
raus. Du brauchst einen, der das Auto hält. Dann werden die Sachen angepriesen. Eins wird aufgedeckt. Jetzt heute hier im Angebot hier die Nebula, die Sklavin. Und die ist keusch. Da war noch keiner dran. Wenn man die tappt, kriegt man 2 Gold. Weißt du, was ich meine? Und die, wenn du die entsprechend dann da anpreist, so, dann
aber
fliegen
aber diese Sterben.
Aber ist die beim zweiten Mal tappen
dann auch noch keusch?
Ja, die ist immer keusch, halt, weil die besonders wertvoll ist. Einfach nur, ne?
Okay,
Spartacus. Da ist auf jeden Fall mit hin. Und jetzt sind wir bei Ein Fest für Odin, was ich auch noch nicht gespielt habe. Auch ein 2-Personen-Spiel.
Fest für Odin?
Ja, kannst auch zu viert zocken. Ja, oder? Aber man soll es nur zu zweit spielen, weil man sonst weg von der Downtime wegstürzt.
Das weiß ich,
oder
so.
weiß ich auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Materialschlacht en masse. Ja. Also du hast da so viel Plättchen in diesem Spiel. Es hat ja sogar ein Inlay mit eingebaut, so wie ich weiß sogar. Also es ist ein Inlay mit drin. Ja. Ist nicht so wie bei Caverna, dass du dann einfach nur Tütchen hast, die du alle reinschmeißt, sondern es hat, glaube ich, ein eigenes Inlay mit drin. Ist ja eine Kombination. Ich glaube sogar, viele haben ja gesagt, er hat das Spiel hier Patchwork, was ja so ein Puzzlespiel ist, Zwei-Personen-Puzzlespiel und sozusagen dieses Euro-Wikinger-Spiel, was er noch dazu gebaut hat, daraus entwickelt, aber so viel ich weiß, habe ich jetzt mitbekommen, dass er sogar Fest für Odin schon so lange im Machen war, dass er zwischendrin einfach gesagt hat, hey, ich nehme einfach diese Mechanik raus mit den Puzzlen und mache einfach Patchwork so nebenbei. Also so habe ich es jetzt mitbekommen. Ja, ich kann aber...
Hat er dir selber gesagt?
Ja, wir haben nicht lange telefoniert, aber...
so in der Art.
Ja. Ich kann aber über ein Fest für Odin kann ich jetzt nicht so viel sagen.
Wenn ich mich an den Regalbesuch bei den Mäusels recht erinnere, ich glaube, die fanden ein Fest für Odin richtig beschissen, glaube ich. So
der Tech Tree ist so, glaube ich, so lang, oder?
Also ich glaube, sie fanden es richtig beschissen, man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht genau.
Keine Ahnung, ich habe es auch noch nicht gespielt, ich kann da auch gar nichts zu sagen.
Ja, scheint ja ziemlich fett zu sein, wenn es auf Platz 43 ist.
Ja.
Platz 42 geht auf Selbstschutznacken, Blood Bowl Team Manager mit 231 Punkten, allerdings auch mit einem durchschnittlichen Meta-Rating von 5,6. Wurde von den Leuten auch eher so durchschnittlich bei Jahrzehnten.
Das ist ein Top 10, warst du durchschnittlich, Alter?
Ja, du weißt auch, aber was ich meine, das ist ein Top 10. Das sind alles, also alle Spiele, die ihr seht, sind alles richtig geile
Lieblings. Wenn man drüber nachdenkt, was für ein simples Spiel es ist und es trotzdem so, also was heißt simpel, eigentlich geht schon im Kinderspielbereich. Also es ist kein Familienspiel, auf keinen Fall. Es ist Kennerspiel. Alleine schon, dass du dein Team so spezifizieren kannst und so weiter. Es ist, Blood Bowl ist eben ist eine eigene Franchise. Es spielt ja in diesem Warhammer-Universum, genau. Man hat eben verschiedene Rassen als Football-Team. Man hat die Orks, man hat die Menschen, man hat die Elfen, Zwerge und so weiter.
Vampire, Nachtelfen, Goblins, Skaven. Dunkelelfen, Waldelfen.
Ja, auf jeden Fall spielt man mit denen
alle.
Spielt man mit denen eben Football, aber bei Blood Bowl ist es nicht so, dass man die Spiele direkt wie beim Tabletop richtig spielt, sondern man spielt sozusagen die Highlights aus dem Spiel und man legt dann eben Karten gegeneinander aus. Man kann das Spiel bis zu 4 Spieler spielen in der Grundbox. Mit den Erweiterungen kann man bis zu 5 Spieler spielen, aber meines Erachtens kannst du es auch zu 6 spielen, wenn du einfach nur einen Punktezähler oder einen Lebenspunktezähler hast, den du noch dazu tun kannst. Ja, und dann zockt man so die Highlights durch, man legt die Karten gegeneinander aus, das heißt, man kann an einem Spiel teilnehmen, man legt da seine Spieler aus, der hat zum Beispiel Stärke so und so und hat einen Tackle, wenn da noch kein Spieler mit dazu beigetragen hat, das heißt, dann spielst du ja gegen niemanden, aber wenn da jetzt einer dazukommt, der kann dich tackeln, der kann dir den Ball wegnehmen, der kann, also es ist eben eine Football-Simulation in Kartenversion.
Aber wirklich ganz simpel, einfach gehalten, also ihr müsst keine Football-Regeln dafür können.
Alex, absolut oder so. Nicht, absolut nicht. Und es ist dann auch würfelbasiert, das heißt, wenn man tackelt oder sowas, dann entscheiden die Würfel, ob der Tackle klappt oder nicht. Das Coole ist bei den Würfeln auch, es gibt auch Seiten, wo man selber dabei hinfällt und dadurch seine Karte tappt, also beziehungsweise sie eben auf die andere Seite dreht und man liegt dann einfach rum, man verliert dadurch den Ball, der Ball fliegt wieder in die Mitte und so weiter und so fort. Ja, sehr, sehr cooles Spiel.
Absolut.
Ja, genug gehypt, ich glaube.
Gönnt euch, aber...
Schade,
ja, dass ihr es nur wenn ihr sehr reich seid, weil es...
War einer meiner ersten drei Brettspiele mit Spartacus zusammen, habe ich auch all in, würde bei mir auch niemals ausziehen.
Ja. Jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht. Nee, auch vorher schon nicht.
Auf Platz 41 haben wir den ersten, nee, ist gar nicht wahr, ist gar nicht der erste, müsste der zweite Cool Mini or Not Titel sein, mit 235 ja. Punkten, Rising Sun. Krass, dass das so viele Leute so gut finden.
Verdient, warum?
Ja, weiß nicht.
Ich habe so nie gespielt.
Für mich ist es halt eben entfernt von einem Top 10 Game, ist es auf jeden Fall weit entfernt.
Gerade im Area Control Segment gibt es echt sehr, sehr viel, muss man ja sagen. Es gibt sehr, 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 sehr viel. Es hat seine Berechtigung, dass es dabei ist, meines Erachtens, auch wenn ich das Spiel nicht mehr habe, nicht mehr besitze, aber Rising Sun ist schon.
Rise of the Retail Version, also die würde ich auch nicht besitzen wollen.
Ja, da sind wir wieder. Dann ist das Spiel eben, dann ist das Spiel nichts wert, ja. Das stimmt. Ich habe die Schildkröten nicht gehabt, ne?
Ja, deswegen. Und wegen der Übersicht.
Und die Fleckchen da.
Ja, ja. Du bist eher so der Schildkröten-Fleckchen-Typ.
Ja, so kann man mich auch bezeichnen. So sprechen mich die Leute auch auf der Straße
an. Ne? Also ich will bei mir auch niemals ausziehen. Mega geiles Ding, super schöne Optik, geiles Material, cooles Gameplay. Eric M. Lang at its best.
Müsste ich nochmal spielen.
Ja, ich auch. Also überhaupt mal spielen.
Auf Platz 40, ich verstehe es nicht, dass es höher gerankt ist als Arkham Horror, die Rede ist, von Eldritch Horror mit 239 Punkten, durchschnittliches Metascore von 5,8. Ich verstehe, es macht was schlanker, aber ich kann es immer wieder sagen, also wenn du Arkham zockst, du hast richtig geil Arkham, Sanatorium am Start, Bibliothek und... Mars-Raststätte und weiß der Geier was. Und da Kairo, Peking,
ja,
Atlantik. So, und dann schiebst du deinen Typen von Peking nach Kairo und ziehst dann ein Ding. Oder du bist unterwegs im Wald, dann ziehst du ein zufälliges Dschungel-Event. Und das, je nachdem, wo du bist, ist es halt eben total unthematisch passend. Also du kommst nicht in diesen Drive, so eine geile Geschichte zu erleben. Mhm. Weil wenn ich jetzt von Mars Gasthaus rüber will in den alten Wald, weil sich da so ein Portal und da unterwegs passiert mir irgendwie was, dann habe ich so eine Mission. Aber hier ist nur so, oh, da hinten liegt das Plättchen, ich muss jetzt rüber nach Peking. Ich habe aber, weißt du, so habe aber zu Peking keinerlei Bezug, weißt du, während ich bei Mars Gasthaus gerade eben noch einen getroffen habe, halt eben, der noch zu meinem Begleiter geworden ist, mir noch eine Gun zugeschustert hat. Also, weißt du, was ich meine, so nach dem Motto.
Ich würde sagen, wir können das Spiel in 80 Tagen um die Welt im Cthulhu Universum nennen.
So können wir es nennen.
Keine Ahnung, habe ich auch noch nicht gezockt. Du?
Ich habe Arkham gespielt und...
das reicht, ne?
Ja, sagen wir es so, ich finde es nicht scheiße, aber es ist nichts, hat mir keinen Spaß gemacht. Ja. Also ich muss, Digga hat mich am KDM überzeugt, so. Ich finde auch viele Sachen, die Digga gut findet, geil, aber Arkham ist einfach nichts für mich, also. Okay. War nicht scheiße, aber brauche ich nicht nochmal. Zu lange.
Okay. So, dann kommen wir zu einem Abenteuer-Erkundungsspiel, was auch im Kickstarter gewesen ist. Auf Deutsch kommt es jetzt, ich habe es mir auch auf Deutsch vorgestellt, und das ist Seventh Continent. Es gibt verschiedene Flüche, es heißt ja eigentlich, es ist ein Solo-Game, theoretisch kannst du es auch zu viert oder zu fünft, glaube ich, sogar zocken. Aber letztlich ist immer einer dran, man darf aussuchen, wer was macht. Theoretisch könnten wir alle dabei sitzen und sagen, Chris, du machst die nächsten 5 Karten. Es gibt verschiedene Flüche, die Karte ist verdeckt, wir starten auf einem Teil und dann können wir uns überlegen, das Teil zu erkunden, wir können nach Osten, nach Westen gehen und decken dann da weitere Teils auf, haben irgendwelche Begegnungen, wir finden was, wir können Proben machen, das ist ein Berg, wir können auf den Berg climben, wenn wir dann da oben sind, werden automatisch die nächsten 6 Teils immer rund aufgedeckt. Und wenn man kann jederzeit das Spielbrett abbauen und dann da aufhören, wo man da weiter zocken, wo man aufgehört, beispielsweise so. Man weiß nie, was man machen muss. Der Fluch lässt am Anfang eigentlich eher einen mit so einem Rätsel zurück und dann tigerst du los und versuchst in der Zeit das Geheimnis zu ergründen und das irgendwie zu machen. Hohe Downtime auf jeden Fall, aber super cooles Spielsystem, wo ich mich sehr drauf freue, weil auch hier in Aeon's End Trespasser Odyssey das wieder aufgegriffen wird, dass du zwischen diesen fetten Bossfights mit deinem Luftschiff unterwegs bist und da noch die Karten erkundest und so. Ich finde es ja, cool.
Absolut, richtig, richtig cooles Spiel. Also die Atmosphäre und diesem Fluch der Algorithmen. Und ich finde es auch richtig geil, aber never mehr als zwei Leute.
Ja, also und da ist es dann schon wieder raus, weil man zockt zu zweit nicht. Also ihr wisst es. Ihr kennt es, auf 38 ein Spiel, was wir doch, glaube ich, alle fett finden. Champions of Midgard mit 245 Punkten.
Nee, ja. Finde ich scheiße.
Stimmt, du warst. Das war derjenige, der das scheiße
fand. Ich hab doch gesagt, wir müssen nochmal reden.
Ja,
das war das.
Ja. Champions of Midgard auf Platz 38, letzte Woche erst noch wieder gezockt, nach langer Zeit nicht mehr und es war wieder eine Gaudi. Alle hatten es noch nicht gezockt und wir haben uns da richtig derbe einen weggezockt und alle fanden es richtig cool. Klar, hat seine Schwächen, es ist glückslastig, das Grundspiel ist unvollständig, ohne die Erweiterungen. Beste Spiele, Schmiede, Stories wieder am Ende dann dabei rausgekommen, über die wir uns jetzt nicht wieder unterhalten müssen. Ja, ich sag mal so, ich bin halt auf Englisch schon zweieinhalb Jährchen glücklich schon am Zocken.
Wir haben es ja auch wirklich schon häufig auf dem Tisch gehabt und ich spiele es auch immer wieder gerne. Ich finde es auch
cool. Das ist also eigentlich so ein Schwachsinn, sich das dann auf Deutsch abzuholen. Er hat so wenig Sprache, ey.
Ja, aber ich gar nichts wussten da was.
Ja,
auf den Runenkarten ist ein bisschen
Sprache drauf. Auf den ganze, außer ich muss nur irgendwie das Spiel auf Deutsch bestellen.
Auf den Runenkarten ist aber Zeug drauf, deswegen kann ich es verstehen.
Wie viel, Alter? Zu einem Satz?
Ja, das kannst du auch
auf jedem Spiel. Have the most trolls at the end of the game.
Was ist most? Weißt du, so, jeder weiß doch, jeder kann dieses Grundlagenenglisch. Jeder.
Das wie heißt du hier Investigator? Wie nennt man das?
Nein, was Investigator ist mein Englisch. Ich habe das deutsche Wort nicht gefunden, weil ich besser Englisch kann als Deutsch.
Wenn der Chris dann so ein Spiel erklärt, sagt er, ja, du walkst dann eben rein und dann explorst du eben und dann.
Aber das ist bei uns immer so.
Und dann pullst du die Gun aus und halt dann drückst du ab.
Ja, und wenn du das mit dem Drive-By machst, also im Vorbeifahren.
Alles Insider.
Aber ganz kurz nochmal, nur als Vergleich. Champions of Midgard, Preis-Leistungs-Verhältnis, nur das Grundspiel jetzt. Und Roll for the Galaxy, Preis-Leistungs-Verhältnis.
Roll for the Galaxy, das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Echt?
Du kriegst bei dem Grundspiel kein vollständiges Spiel. Es ist nicht spielbar. Zumindest und das ist jetzt nicht so ein Spaß von wegen wie mit diesen
Token. Also ich sag ganz klar, wenn ihr euch Champions of Midgard holt und das zuspricht, dass das für euch ist, und wenn ihr nicht Geld für beide Erweiterungen habt, ohne die Valhalla-Erweiterung, unspielbar. Meine Bullshit. Meinung.
Okay, weiter.
Meine Meinung. Weil sonst, jetzt, wenn ihr sonst
eure Würfel, mit, der
wenn ihr sonst mit den Würfeln verkackt, sind die Würfel einfach verkackt. Die können nichts mehr machen. Dann habt ihr einfach die Runde gar nichts gemacht. So werden die Würfel wenigstens noch nach Valhalla erschickt und ihr könnt euch mit den Toten was anderes ertauschen. Also ohne Valhalla ist das Game
also Müll. Unspielbar will ich jetzt noch nicht mal sagen. Ich kenne es nur mit Erweiterung.
Natürlich mich auch.
Ich kann mir schon vorstellen, dass man es auch ohne die Erweiterung spielen kann, aber sie macht schon viel aus.
Du kannst auch Witty Kalcha ohne Erweiterung spielen.
Ich könnte es mir zumindest
kannst jetzt auch zu Fuß nach Hause vorstellen. Gehen, fährst aber trotzdem mit dem Auto.
Ja, ja, siehst du?
Ja, ja, wie auch immer. Bei Sergio wissen wir nicht genau, eventuell geht er zu Fuß.
Ja, weil ich ein Tankwerk Leersaug.
Leute, ich habe das Spiel ohne Erweiterung das erste Mal gezockt, habe es danach bekommen, habe es wieder ohne Erweiterung gezockt und jeder, der es mir gezockt hat, ohne Erweiterung erstmal, hat das Spiel geil gefunden.
Du, Digga, du hast Glenmore 2 gegen 1 getauscht. Du hast hier gar nichts gerade zu melden.
Hau ihm die Flasche auf den Kopf.
Getauscht. Ich hab das Thema heute noch mit Daniel gehabt, ne, mit Glenmore 2.
Ja, ja.
Fall mich in den Rücken gehabt.
Ist okay. Komm mal runter.
Mach weiter, ey.
Platz 7. Wir gehen bei Platz 37 mit 264 Punkten. Er wird gerade auf Deutsch ausgeliefert. Frosted Games, Aeon's End. Und ich hab mich besiegt. Daniel hat's ja auf Englisch alles. Und auch als auch so ein Spiel, du brauchst es null auf Deutsch. Weil es so super geil zockable ist. Ein so mega cooles Game, auch als meiner kooperativen Lieblings-Deckbilder. So
richtig scheiß Games Material hat. Auf Deutsch, ne?
Und dann pass auf, Alter. Die ersten Bilder in der Community-Gruppe. Leute, ist das hier quasi normal. Die Karten aus dem Grundspiel sind die Ecken anders abgeschnitten als die aus den Erweiterungen, sodass du während
deine Breaches haben keine Runden, die haben nicht so diese rundgeschnittenen Kanten, sondern sind einfach nur ganz normales Quadrat.
Schon beim Mischen erstmal, dass du natürlich auch siehst, was es für eine Karte ist. Und außerdem hast du auch keinen vernünftigen Gartenstapel, wenn an der Seite das so anders aussieht.
Wir können uns auf eins einigen, wegen dieser Deutsch- und Englisch-Diskussion. Wenn die Verlage eigentlich nur die Anleitung auf Deutsch ordentlich übersetzen würden und als PDF raushauen würden, würde es den meisten Leuten
reichen. Zu jedem Spiel gibt es die PDF auf Deutsch. Du kannst jedes Spiel, was wenig Sprache hat, auf Englisch kaufen und dann lieber die deutsche herausbringen, weil
Ansage, die meisten Spiele, die kriegen dann ihre Erweiterung, vielleicht wenn du Pech hast, nur ihre Erweiterung auf Englisch und gar nicht erst auf Deutsch oder auf Deutsch 4 Jahre später. Ne, und deswegen sage ich immer, ihr fahrt immer besser mit den englischen Sachen, wenn die nicht viel Sprache haben. Ist einfach so.
Ist auf jeden Fall kein Game, wo ich jetzt sagen würde, oh, ich überlege das Englische zu verkaufen und mir dann doch das Deutsche zu holen, jetzt mal unabhängig von der Produktion der Karten.
Bei Seven Continent aber, kann man das machen.
Ja, genau, bei Seven Continent würde ich mir das schon eher überlegen. Wenn man das Spiel natürlich noch nicht hat, dann, und es gibt eine deutsche Version, dann würde ich auch zur deutschen Version greifen so. Und dann macht es auch Sinn. Dann muss man sich auch nicht durch die englische Anleitung arbeiten und so, aber also das Spiel an sich, egal ob jetzt Englisch oder Deutsch, ist einfach so grandios, macht so viel Laune und absoluter Keeper im Regal und eins meiner Lieblingsspiele. Ja.
Der nächste Platz ist ein Spiel, was auch mich nachhaltig beeindruckt hat, auf jeden Fall, weil es ein ganz besonderes Spiel ist, auch ja, hat auch nochmal so Deduction Gaming auf ein anderes Level gehoben und das ist einfach hier Detective, ein Murder Crime Board Game, ein Krimi-Brettspiel, erschienen beim Pegasus Verlag, original von Portal Games ist es glaube ich gewesen.
Ja.
Und ja, wir sind wirklich Ermittler und wir.
Detective
sind wir in dem Fall.
Detektive.
Stimmt ja mal nicht. Eigentlich so. Genau, und es gilt, einen Fall aufzulösen. Dazu haben wir die Möglichkeiten, bestimmte Zeugen zu fragen. Wir können Gegenstände finden, wir können Fingerabdrücke sammeln. Wir haben eine Datenbank, wir haben einen Laptop dabei, wo wir die Sachen einspeichern können, wo wir da Informationen miteinander abgleichen können. Müssen auch so noch ein bisschen in dem Datennetz recherchieren. Allerdings haben wir auch immer gewisse, jeder Tag hat auch eine bestimmte Anzahl von Stunden. Wenn wir keine Überstunden machen wollen, müssen wir uns überlegen, zu welchem Zeugen fahren wir zuerst hin, wie lange dauert die Fahrt dahin. Ist es so wichtig oder wollen wir doch lieber erstmal den unseren Typen anrufen, dass der Obduktionsbericht vielleicht schneller fertig ist, dass wir dadurch Informationen bekommen. Und ihr seht es auch hier hinten, links habe ich so ein Whiteboard aufhängen, das steht dann normalerweise hier am Tisch. Und es gibt so Polaroids von den Verdächtigen und ja. Du kannst die richtig geil aneinander hängen und ja. Schreibst zu allem was auf. Ich habe seitenweise Notizen, weil du musst wirklich ermitteln. Es ist ein wirklicher Brainburner, es ist wirklich Arbeit, aber es absolut. Ist auch wirklich, wirklich fesselnd. In der Grundbox ja. Habe ich 5 Fälle, dann gibt es die L.A. Noire-Erweiterung und es gibt ja. Jetzt, glaube ich, dann noch die Suburbia, das ist ein einzelner Fall, die 6. Erweiterung, der 6. Case nochmal, die das Grundspiel erweitert und es macht einfach richtig fett und jeder Fall ist quasi anders und trotzdem zieht ja. So eine rote Linie zieht sich quasi zieht durch sich diese durch, ganzen ja. Fälle dann irgendwie durch, dass das dann irgendwie dann alles so Sinn macht.
Also war umgespielt zu Hause.
Ah, zwei Fälle Mann. Haben wir schon gemacht. Ich finde es auch übelst genial, vor allen Dingen, also dass man auch richtig so in diese Diskussionen dann auch reinkommt über die Hinweise, die man gefunden hat und dann hast du da deine Notizen und hast das Whiteboard, wo die Hinweise, und dann diskutiert man über den Hinweis und hier und da und du hast wirklich das Gefühl, du bist so in dieser Polizeiarbeit, in dieser Ermittlungsarbeit drin und gleichzeitig ist die Story auch cool und super
Ding. Mega gut gemacht. Super Ding. Die hatte den Laptop und konnte recherchieren. Ich hatte dann noch einen Screen gegrabt von da auf meinen anderen Monitor, dass ich selber meinen eigenen Monitor auch noch alles mit sehen konnte, direkt, wenn sie irgendwas da am Gucken war und so. Da holst du dir Donuts und Kaffee, da kannst du richtig derbe hier quasi abtauchen. Karnevalsshop, ziehst du so eine Mütze an, Badge angeklebt.
Ja, ja, kann ich mir richtig vorstellen. Das wird leider ein Polizeimäuschenkostüm geholt hast. Geh mal mit.
man kennt ihn. Dann geht's weiter. Platz 35, Tavernen im tiefen Tal. Hat tatsächlich so viele Leute nachhaltig beeindruckt. Es kam ja auch zu einem verhältnismäßig schmalen Kurs.
18 Euro zufällig, ne?
Ja, am Anfang hat es, glaube ich, 30 gerade mal gekostet. Das ist immer so ein Preis, wo viele Leute dann sagen, ja, klar, gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Hast du noch nie gespielt?
Warum? Super.
Ist ein super Spiel. Also ich mag es echt gerne. Ja. Es gibt aber wohl auch eine Taktik, die will ich jetzt nicht nochmal großartig nennen, wo die Leute sagen, es wäre so die Imba-Taktik. Das ist hier die Table-Taktik. Man sich immer Tables holt, damit
will
man
sie ja, nicht
will sie gar nicht nennen. Sie soll das Spiel so ein bisschen aus dem Ding bringen, aber ich zock nie eine bestimmte Taktik, sondern ich mache immer so einen kleinen Mix aus allem. Mir bringt es auch nicht viele Tische, wenn ich dann nur die armen Penner da sitzen habe. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja, wenn man die Freunde zu sich einlädt, das ist ja aber, ist ja nichts. Die fressen nur die Haare vom Kopf, die wollen dann nichts bezahlen und so. Ja. Tavernen Tiefental. So, dann sind wir noch einmal bei Pandemie. Das können wir, glaube ich, auch ganz kurz halten. Wir sind Pandemic. Legacy Season 1 hat es auf Platz 34 geschafft mit 287 Punkten.
Cooler Spieler, den wir reden, ne?
Ja, ne?
Ja, kann ist ich halt dasselbe mit Legacy. Ja, das Spiel verändert sich stetig. Es kann sein, dass es, ohne was zu spoilern, irgendwie, dass da auf dem Brett was verändert wird für das Rest des Spiels.
Bringst du nicht jetzt bringst du nicht den April-Spoiler jetzt raus. Ja.
Und,
wie viel?
Dann bist du raus.
Zehner, für Zehner? Ich habe das ja nicht gespielt.
Achso, Daniel, du hast es gar nicht gespielt. Daniel, für Zehner?
Für Zehner
aus dem Spoiler aus deinem Kopf.
Leute, hast nicht jeder.
Nee. Was passiert im April nochmal?
Nee, gar nichts.
Daniel, 15 Euro.
Gar nichts passiert.
Irgendwann muss ich einknicken.
Mach mal 20
Euro. Nee. 20 Euro. Jeder 10er von uns.
Nee. Daniel, 30?
Nee.
Die Schisser, Alter!
Für 30 Euro muss er nur mal sagen, was das Geheime, was so das erste Ding im April ist.
Alter, ich spoil da noch
mal ziemlich. Eins im Chat, wenn Daniel Angst hat.
Ja, mach mal, schon mal eins.
Aber Legacy-Spiele sind
zwei,
allgemein.
Zwei für eine korrekte Aktion.
Legacy-Spiele sind ja allgemein Events, wo man echt dranbleiben muss und wo man seine Gruppe wirklich festhalten muss und sagen muss, ey Leute, die nächsten Wochen haben wir was zu tun, so. Ansonsten verkacken die einfach alle. Deshalb glaube ich auch, viele Leute haben sich von Detective schlechte Meinung gebildet oder auch von hier Pandemic Legacy vielleicht eine schlechte Meinung gebildet. Aber wenn man da dran bleibt und das einmal durchrusht so richtig, glaube ich, hat man ein richtig geiles Erlebnis.
Genau. Ich kann da
deswegen auch, sind die auch so gut gewertet.
Absolut. Ich kann da auch nur positiv drüber berichten. Die Season 1 war von vorne bis hinten absolut geil. Es hat richtig Laune gemacht,
sich da
durchzuspielen. Und von daher...
Ein guter Freund von mir, auf dem ich der eine sehr geile Meinung hat zu vielen Sachen und meistens auch recht hat, dass er mit mir immer überschneidet. Der sagte nur, ey, ganz im Ernst, ohne zu spoilern, aber Pandemic Season 1... Das Ende und so und die Plot-Twist. Er sagt, das ist so durchschaubar, als ob ein Elfjähriger
die Geschichte spielt. Ich hab's gar nicht gecheckt, Alter, den ersten Plot-Twist. Alter. Ich war überhaupt nicht drauf vorbereitet.
Das war so mega krass. Also, fand ich jetzt auch
welcher
überhaupt
war's
nicht.
Der hier im April.
Könnt ihr mal bitte...
30 Euro.
Für 30 Euro droppe ich das. Wisst ihr mir nicht so?
Nächster Platz. Ja, weiß ich nicht. Habe ich nicht so empfunden. Auf keinen
also, kauft euch nicht das normale Pandemic, sondern zockt lieber einmal Pandemic Legacy Season 1 mit ein paar Leuten, die ihr da Bock drauf habt. Besprecht das vorher mit denen, dass ihr das durchzieht. Auf 33 ist eine Neuheit von Feuerland Wasserkraft. Mit 305 Punkten. Die 300-Punkte-Marke ist...
Eins der Eurogames, also ich glaube, mich hat selten ein Eurogame so umgehauen beim Zocken. Und ich habe selten so viel Thrill zwischen den Zügen, während die anderen sind. Egal wie viel Downtime es ist. Ich sitze da, kriege Panikattacken, weil ich mir denke, Alter, wenn er jetzt die Aktion macht, dann ist alles kaputt. Alles. So. Und das ist egal, jeder Zug ist die nächste Aktion, die ich machen muss, ist so wichtig, dass ich immer da sitze und ich so, ich kann da gar nicht hingucken, Alter. Und dann denke ich, ja, er hat es nicht gemacht und dann. Boah, keine Ahnung, ey, so ein Zwill, ich könnte das Game.
Ja, jetzt nicht gemacht, was wollte ich nochmal machen?
Das ist so. Ey, ohne Scheiß, ich könnte. Ich bin auch keiner.
Winning Move im Kopf.
Ich bin auch keiner, der gerne Spiele öfter am Tag spielt oder öfter am Wochenende oder so. Aber Wasserkraft, ey, da zoll ich dir
den ganzen Tag rein. Sehr aussagekräftig die Liste dadurch für mich. Weil Platz 33 bedeutet für mich, das Spiel ist richtig im Hype, es ist richtig gut, aber es ist nicht direkt in der Top 20 oder Top 10 gelandet.
Ja, weil es noch nicht so viele Leute gespielt haben.
Ja, finde ich aber gut. Also wie Leute haben es
49 gemacht? Leute haben dafür gevotet und es hat einen Metascore von 6,22. Also
alle Top 5.
Ja, also sehr gut. Also ich find sehr aussagekräftig dadurch die Liste.
Okay. Natürlich, so. Das ist aber beste Community.
Alle Top 6 übrigens, Digga.
Ja. Ja, ist eher.
Der Durchschnitt hat eben. Ja. Theoretisch ist bei allen auf einer 6.
Das ist wieder doof, das ist
okay. Dann geht's weiter. Können wir uns eigentlich mit Platz 32 können wir uns auch eigentlich nur ganz kurz befassen, weil wir den Urgroßvater ja quasi schon gezeigt haben von Seven Wonders. Seven Wonders Duel, die Zwei-Spieler-Version, macht auf jeden Fall auch Fets. Da macht für mich auch tatsächlich ein bisschen mehr Sinn, weil du nicht dieses Draften hast. Sondern dass die Karten in so einer pyramidenartigen Auslage liegen, wo man immer entscheiden muss, nehme ich die da weg oder wenn ich die wegnehme, dann schalte ich dem anderen was frei.
Ja, du bist halt
oder
viel konfrontativer.
Zerstöre ich was und so.
Also ich sag, wie es ist mein Top 1 Urlaubsgame mit einem Pärchen. Also wenn ihr mit eurem als Paar in den Urlaub fahrt, ist das mein Number One
to
go Urlaubsspiel.
Kann man instant so einen ganzen
Tag. Sein Daily Game to go.
Ey, das ist halt so eine Runde 20 Minuten. Das ist halt, weißt du, das passt auf jedem Tisch. Wenn ihr abends beim Essen seid, dann Essen mit abgeräumt, da kann man dann noch eine Runde auf den Tisch zocken.
Absolut.
Perfekt. Im Restaurant überall.
Überall McDonalds.
Auf Platz 31 haben wir ein Spiel, was tatsächlich den Platz auf zum Schrottwichteln gefunden hat, inklusive Erweiterung beim Digga-Wochenende.
Ey, yo, unfassbar. Nicht gecheckt,
unfassbar. Und ich kann es auch komplett verstehen. Ich habe mich danach mich auch mit dem Bene noch unterhalten und es ist halt eben, ja, ich finde es auch beschissen.
Ich weiß es noch nicht, sag's doch.
Es ist Root. Ja. Es ist Root, ein komplett nagelneues Root, einmal gespielt, lag auf dem Tisch, weil du musst 4-5 Games auf einem den Leuten erklären, du kannst gar nicht vernünftig selber zocken, weil selbst wenn du es jetzt erklärst den Leuten, kannst du den anderen keine Tipps oder keine Fragen beantworten, weil du diese Völker noch nicht gespielt hast. Das ist so ein Game, das kann wirklich gut sein, wenn du immer die gleichen Leute hast und du hast nur diese 2-3 Spiele zu Hause und zockst immer wieder Root. Und dann entfaltet das erst sein Potenzial, was ich persönlich auch als viel und Expertenspieler eine viel zu krasse Einstiegshürde finde,
ich meine,
das Spiel attraktiv zu machen. Dazu, dass die Anleitung noch irgendwie abgefuckt geschrieben ist.
Wir alle lieben asymmetrische Spiele, aber das Problem ist, das ist so asymmetrisch, dass jeder sein komplett eigenes Spiel spielt und es kam für mich nie dieses Gefühl auf, wir spielen jetzt zusammen ein Spiel. Also Leute beschweren sich immer, das Spiel ist zu solitär. So, ja klar, man ringt da auf irgendeine Vorherrschaft auf diesem Brett, aber irgendwie jeder kocht seine komplett eigene Suppe. Und ich fand die Idee kreativ, super kreativ, super schönes Spiel, aber ich hatte auch nicht Bock, es glaube ich nochmal zu spielen.
Ja, die ist auch super gut umgesetzt, auch diese verschiedenen Völker und die Welt und thematisch, wie die sich da auch einfügen von ihren Mechaniken her oder so. Und ich habe es auch immer noch im Regal stehen und wir haben...
Haus damit.
Nee.
Das wird mir auch ausgezogen.
Weiß ich nicht, tue ich mich noch schwer mit, weil eigentlich würde ich es gern noch häufiger spielen.
Ja, mit wem?
Und eben,
wir spielen es nicht mit dir mit.
Ja, aber ich habe es mit Beate ein paar Mal hintereinander gespielt.
Also zwei
und, wenn du merkst, dass du eine Fraktion allein schon ein zweites oder sogar drittes Mal spielst, dann, wie dir Stefan schon sagt, dann entfaltet das Spiel nochmal eine ganz andere Richtung und ich glaube, da war man aber auch nur mal so angekratzt. Und deswegen...
Na, Beate, vorsichtig.
Deswegen finde ich es ja auch wieder, deswegen finde ich es ja auch krass, dass die wirklich in so kurzer Zeit noch eine Erweiterung rausgeballert haben und die Leute haben die Erweiterung gerusht.
Ja, weil wir alle die gleichen Opfer sind.
Ich finde es
schön. Wenn wir ein Spiel mögen, wollen wir alles machen.
Nee, ich würde es nicht verkaufen momentan. Ne?
Dann verkaufst du es ein andermal.
30 Euro dann nehmen?
Was?
Für 30 Euro?
Nein.
35.
Nein. Dann geht's weiter. Wir haben es einfach zusammengefasst, weil da war ein bisschen schwierig mit der Schreibweise, mussten wir uns auf irgendwas einigen. Es gab Leute, die haben Twilight Imperium 4 geschrieben, die haben 3 geschrieben, dann haben die keine Edition dabei geschrieben, deswegen haben wir einfach Twilight Imperium zusammengefasst.
Ja, okay.
Auf Platz 30, 64 Leute haben dafür abgevotet, mit einem Metascoring von 5,5. Und ja, deswegen Twilight Imperium. Das, ich glaube, das einzig wahre, große 4X Space Game, was mit fetten Miniaturen daherkommt und auf diesen Ami-Trash-Style, dass du das alles auf Würfeln ausgelegt ist und so.
Also, ich glaube, das ist, glaube ich, der große Bruder aller Brettspiele.
Ja, das könnte
also
sein. Großer Bruder, du bist immer
so, also ich mag es auch sehr und ja, ich habe meins aber abgegeben. Weil ich es selber nicht auf den Tisch bringen würde. Das ist halt so ein Ding, das zockst du mit 7-8 Leuten. Und das ist so ein Event, zweimal im Jahr oder so. Tisch treu ist auf, lädt alle Leute ein und zocken auf bei Reu. Das ist einer der wenigen Spiele, die braucht ihr nicht alle im Regal.
Ihr braucht es einmal im Freundeskreis.
Einmal Freundeskreis.
Das reicht vollkommen.
Die Geschmäcker gehen auseinander. Vierte, dritte Edition. Ich bin ein großer, wie wisst, Verfechter der dritten Edition.
Den ist nicht mehr, weil jetzt ist eine
die Erweiterung.
Geil, jetzt kommt eine vierte Edition. Die haben jetzt endlich Twilight Imperium noch verschlankt. Dann können wir das endlich in 6 Stunden zocken.
Oh, hi Leute. Wir haben vielleicht noch eine Erweiterung. Die kostet 100 Euro. Dann dauert das Spiel wieder so lange, wie das bei der dritten Edition gekostet ist.
Da kommen Max und alles
rein. Ja,
da geht's ab, Mann!
Die Erweiterung soll anscheinend.
Bau auf!
Die Erweiterung soll anscheinend der Völker einbringen, die gab's noch nie.
Ja, klar.
Ja, ist mir scheißegal, Digga. Ich habe in der dritten Edition so viel Völker. So viele Erweiterungen müssen die in der vierten erstmal rausbringen.
Spielt eh keiner mehr, Stefan.
So. Eben. Jeder kommt hier hin und will mit mir Twilight Imperium in der dritten Edition spielen. Und jeder wird Spaß dran haben und auch die
Stefan, die spielen auch mit dir Mint Condition, Alter.
Mint Condition spielt keiner freiwillig.
Weil wir deine Fanboys sind.
Mint Condition spielt doch keiner freiwillig hier, Digga.
Sind deine Fanboys, Stefan.
Pass mal auf, Mint Condition kommt vielleicht noch. So, dann geht's weiter. Wir bleiben in Space. auch viel drüber geredet in den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten en masse.
Ja, ja, willst du dagegen sagen, Alter?
Bombenspiel, super
Spiel. Brauche ich nichts zu sagen, ey.
Absolut grandios, wird nie wieder ausziehen.
Wer noch höher hätte, noch höher verdient. Ist für mich absolut ein Top-20-Ding.
Ja. Definitiv.
Ist toll. Auch bei mir in der Top 10 gelandet, persönlich.
Ja?
Ja. Ich habe das auf Platz 3 oder 2 gehabt.
Echt?
Bei mir war es ja auch in den Top 10.
Ja. Auf jeden Fall, ja, verhältnismäßig teures Ding als Lacer, da muss man wieder überlegen, ob man wieder was kostet, 110 Euro raushauen will. Und dafür bekommt ihr quasi, viele Leute sagen, einen Brainburner. Ich finde es eigentlich gar nicht so mega krass heftig, weil du, der Spielplatz zweigeteilt, du musst auf der Erde was machen, fliegst dann mit dem Shuttle rüber und verbaust alles, was du auf der Erde gekommen hast, auf dem Mars. Du musst immer dann so abtimen, dass du rechtzeitig mit dem Shuttle wieder zurückfliegst, um neue Sachen zu holen. Du willst ja aber eigentlich eine selbstproduzierende Infrastruktur durch Errichten von Gebäuden auf der Mars-Oberfläche errichten. Kannst mit dem Rover das ein bisschen rumfahren. Auf jeder Seite gibt es 4 Aktionen, entweder da oder da. So, und dann manche Leute sagen, oh, es ist so heftig, es ist so heftig.
Ja, ist es ja auch.
Ach,
Daniel, das kannst du doch nicht an der Anzahl, an der bloßen Anzahl der Aktionen festmachen.
Ja klar, die Aktion macht keinen Sinn, dann habe ich jetzt 3 Möglichkeiten. Okay, dann mache ich das und dann kann ich den nächsten
Zug. Stimmt, vielleicht macht die Sinn und du checkst.
Vielleicht bin ich einfach zu gut für dieses Spiel.
Nee, wahrscheinlich.
Ja, nee, ist so.
Du hast es, ey, ich habe das erste Mal gegen dich gezockt, da hattest du schon 5-mal gezockt und ich habe dich haushoch abgezogen.
Ja, mag ja sein. Also auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Da siehst du manchmal Typen auf der Straße rumlaufen, dann denken sie, wie haben die so eine Frau abbekommen. Weißt du, was ich meine? Das ist genau das Gleiche.
Schwester.
So. So. Also da frage ich mich wirklich, Alter, wie sich Leute einfach mal alle Serdas gönnen und sich danach ins Regal stellen. So, wann zocken die?
Ach, never. Das ist so eine Sammlungsgeschichte, Digga.
Heftig, heftig.
Auch ja, ob du dir jetzt dann alle Lacerda ins Regal stellst oder dir einen Kickstarter für $400 holst mit 1000 Erweiterungsboxen und dir den reinstellst, wo ist denn da der Unterschied?
Stefan hat auch
warum soll sich denn dann nicht einer auch die ganzen Lacerdas halt ins Regal stellen?
Ich denke mir einfach, wenn das Brain erstmal geburnt ist, ist danach nochmal geburnt. Ja, danach kannst du nochmal burnen und
ich
dann nochmal burnen, oder?
Ich finde schon, so,
es du kannst es burnen, ausruhen lassen, wieder burnen.
Ja. Ich finde, es gibt schon, also die Lacerdas, die unterscheiden sich alle so krass vom Thema und der Mechanik, dass du schon machen kannst.
Aber dann hast du halt, wenn du nur Lacerdas hast, hast du halt nur Lacerdas, sag ich mal.
Ja, genau. Du hast dann eben Burner, Burner, Burner.
Baller, baller, baller.
Ja. Aber wenn man also so unterwegs ist, dann warum nicht? Auf Platz 28, Klassiker, war klar, der musste mit drin sein, auf den Spuren von Marco Polo, auch wieder viel zu niedrig
gewählt. 1 oder 2 oder beide?
Halt eben. Ist der erste Teil.
Beide mega Leute.
Der zweite hat sich aber noch nicht etabliert, weil so viele Leute den ersten haben, weil der so lange so gut gelaufen
ist. Auch gut.
Dass auch ich sogar mir noch nicht mal Bock habe, mal zu fragen, ey Leute, könnt ihr mir ein Rätsel-Exemplar schicken, damit ich es mir mal angucken kann. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich's
Ich sag euch so viel, ich habe beide schon öfter gespielt. Es ist ein Dice-Drafting-Euro-Game, super cooles Spiel. Habt ihr noch keins von beiden? Kauft euch auf jeden Fall die zweite. Habt ihr die erste schon, braucht ihr die zweite auf jeden Fall nicht. Das war, die erste ist super gut, auch mit Erweiterung und so. Ich finde die zweite aber besser. Aber hätte ich jetzt die erste gehabt, hätte ich die auch nicht für die zweite abgegeben. Weil die erste auch gut genug ist.
Die zweite
ist ein bisschen besser.
Die erste direkt mit Erweiterung, dann habt ihr alles. Dann könnt ihr noch schön zu fünft da mit euren Kumpels da einen runterzocken in Venedig. Die Gefährten heißt sie,
glaube ich. Ja, aber gut.
Alles gut. Ihr könnt auch beide Versionen kaufen, habt ihr auf jeden Fall beide guten Spiele am Start.
Markus Moll hat beide.
Halt eben so. Aber er ist auch der Einzige, der beide braucht. Der auch
so
auf Platz 27, dann sind wir ja schon fast beim vorletzten Spiel für dieses Video. Time Stories mit 369 Punkten, auch mittleres Scoring mit 5,1.
Mit oder ohne Würfeln?
Auch hier alles zusammengefasst. Das war wieder so eine Sache, die Leute wussten nicht, wie sie es schreiben sollten. Normal schreibst du ja T.I.M. Dann schreiben es eine Leute groß, den zweiten Buchstaben groß, ohne Punkte, dann Stories ohne IE.
Ja.
Das war so wirklich so ein Kandidat, der musste nochmal intensiv nachbetreut werden. Aber sämtliche Schreibformen wurden jetzt zusammengefasst und sind auf Platz 27 auf jeden Fall gelandet.
Verdient?
Ich bin mit 27 zufrieden. Ihr wisst, innovatives Spiel. Ich reiße nur kurz an. Ihr könnt auf meinem Kanal alle Videos außer Madame habe ich nicht gedreht, alles zu reinziehen, auch zu dem neuen Zyklus. Es ist ein bisschen Storytelling-Game, Exploration-Game, wo wir Karten erkunden müssen über so ein Erkundungssystem. Wir werden in irgendeinen Fall reingeworfen, sind dann Wirte, Zeitreisende in den Körper angenommen. Ich würde jetzt in den Körper von Seldschuks Opa damals irgendwie reinspringen und dann spiele ich quasi da, das ist Szenario aus der Sicht von Seldschuks Opa mit den Skills von Seldschuks Opa. Ich weiß nicht, was hatte der, was hatte der für Special Skills?
Der konnte Kung Fu, Judo und
Kung Fu.
Also, Kung Fu.
Also ihr seht schon, der war sehr, sehr, sehr variabel und das ist Kung auch mehrmal auf doppelt sicher gegangen.
Ja, sagst du jetzt.
Dann erkundet ihr Karten und kämpft euch da so ein bisschen durch. Also müsst ein bisschen kämpfen, euch ein paar Rätsel merken, Sachen merken, zusammen alles machen und irgendwas. Alles kostet Zeit, am Ende wird es resettet und ihr müsst dann wieder mit den Informationen aus dem ersten Durchgang euch wieder da reinstürzen, dürft die Wörter nochmal wechseln, wenn ihr wollt und versuchen irgendwie das Geheimnis jedes Falles zu lösen. Steht natürlich hier alles, Zip und Zap, blaue Version, kann ich nur empfehlen. Die Leute, die in dem weißen Zyklus zu meckern hatten, dieses Würfelsystem und so, das gefällt mir alles nicht, ist zu glücksunabhängig. Jetzt habt ihr so einen Aktionssteinsmechanismus, den könnt ihr mal Steine abgeben, um irgendwas zu machen, resten, um Steine wiederzubekommen. Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall die blaue Edition mal angucken mit dem Halal-Projekt.
Es hat auf jeden Fall vom Schwierigkeitsgrad her eine so angenehme Schwierigkeitsstufe, dass man da so schön einsteigen kann und eine Geschichte erleben kann, ohne dass man immer wieder dieses Regelheft aufblättern muss und gucken muss, oh, was habe ich da jetzt noch zu machen oder hin und her. Es ist sehr einfach zu zocken, aber da muss ich wirklich sagen, der Frustrationseffekt ist leider der Würfel, der bei jedem Spiel Frustration, genauso wie auch vorhin hier bei Champions of Midgard, eben Frustration auslösen kann, wenn du jedes Mal sehr viel Zeiteinheiten würfelst, die dir dann verloren gehen, dann beendest du das Spiel einfach und darfst das Spiel wieder von neu starten. Ja. Und das ist ein ganz großer Minusfaktor. Ich hoffe, das haben sie jetzt einfach durch dieses Spenden von diesen Würfeln verbessert. Aber es wäre auch cool gewesen, hätten sie vielleicht auch dadurch einen Loot vielleicht noch mit reingemacht, dass wenn du Scheiße würfelst, dass du eventuell dafür noch ein...
Naja, da gibt es ja dann auch noch einige Geheimnisse, die man in der Kampagne so freischalten kann. So kleine Boni-Dinger, die Time Agency uns springen lässt. Da kann man dann schon auch nochmal so ein bisschen sich selbst auf die Sprünge helfen, sage ich jetzt mal. Aber alleine die Varianz, du hast dieses Grundspiel und dann die Szenarien mit... Keine Ahnung, hier Bruderschaft der Küste, Piratenszenario, dann sind wir in Hollywood in den 80er Jahren bei einer Totenbeschwörungsseance dabei, dann Endurance-Expedition, wo wir das verlorene Schiff in der Arktis sammeln müssen, Kreuzrittertum und Schlag mich tot.
Das ist der Marsi-Fall.
Der Marsi-Fall habe ich gerade verliehen, ne, da bist du in Amerika und Zombies strömen gerade so eine Kleinstadt à la Resident Evil 2.
Ja, das ist auf jeden Fall cool, das ist auch echt abwechslungsreich. Ich hatte aber allerdings bei Time Stories Partien, wo mir das Wiederholen, das Widerspielen des Falls gar nichts ausgemacht hat oder Bock gemacht hat. Ich hatte aber auch Partien, wo ich nach dem ersten Durchlauf mir gedacht habe, so, boah, ich habe jetzt gerade keinen Bock, das Ganze nochmal.
Wenn du halt komplett auf dem Holz
nochmal zu machen. Ja,
genau. Wenn ihr keinen Bock auf den Würfel habt, gönnt euch die blaue Version. Dann ja, die ist wirklich entspannte Story, runterzocken, erleben mega, was gemeinsam. Mega, ja. Du hast deinen einen Durchlauf, ja, sozusagen, zumindest jetzt in dem einen Ding. Den kannst du ganz entspannt angehen und da schön was erleben und hast auch ein paar coole Aha-Momente. Mhm. Wobei ich in dem Blauen nicht keinen so großen Aha-Moment hatte, wie in allen anderen Fällen. Oder zu sagen.
Also es ist auf jeden Fall, bei Time Stories ist es auf jeden Fall, es ist nicht so ein Rätselspiel, was man jetzt vielleicht erwartet oder sowas, es ist wirklich Erleben. Weil manche Leute haben dann von Fall zu Fall immer mehr gemeckert, ach, da gibt es ja gar nichts mehr zu rätseln oder man muss ja gar keine Brain Skills mehr einsetzen, man muss ja nur noch blöd durch die Gegend schauen. Nee, aber das ist eben Time Stories. Also
wenn ihr ein gutes Rätselspiel haben wollt, dann holt euch doch einfach Mint Condition, da rätselt man immer am Ende, was das alles sollte. Spoiler, es wird nie aufgelöst.
Nächster Platz. Letzte Spiel für heute. Also nicht für heute, also für den Teil. Platz 26, Everdell.
Ja, verdient. Mega Game.
Ja, Everdell, mega, wir mega sind kleine Tiere im Wald.
Ja.
Ne? Und
bauen eine Stadt auf.
Bauen uns dann eine Stadt auf und müssen dann natürlich auch noch Bewohner akquirieren, die wir in unsere Städte, in unsere verschiedenen Häuser reinsetzen, die dann da wohnen und wir müssen ein ganzes Jahr durchmachen. Ne? Herbst, Sommer, Winter. Ein
Engine-Builder. Erweiterung bringt auch noch so Axolotl mit rein, die nach Perlen tauchen gehen und so ein Kram. Dann gibt es auch die Belfair-Erweiterung, die nochmal so einen Jahrmarkt mit reinbringt. Ja,
das ist auf jeden Fall richtig cool thematisch und auch die Kombis, die man sich mit seinen Karten dann da machen kann und so richtig.
Verstehe ich nicht, warum Stefan das abgegeben hat.
Ja, es kam einfach nicht mehr auf den Tisch.
Ich finde auf jeden Fall, es sollte eine Root-Everdell-Crossover geben, wo die Root-Tiere einfach auch mal bei Everdell noch reinkommen.
Wobei Everdell, bei Everdell finde ich, hätte ich es auch angenehmer empfunden, das auf Deutsch tatsächlich zu haben, weil das ist natürlich optisch super ansprechend. Und wenn du dann jemanden hast, der vielleicht gerne mal ein deeperes Game erleben will, und dann hast du natürlich einfacher, sowas auf den Tisch zu stellen, wo du denkst, oh, das sieht aber schön aus. Und wo das dann auf Deutsch ist und du dann nicht diesen Schreckmoment hast für die Leute, die dann vielleicht mitspielen, die sich dann noch nicht mit solchen Games irgendwie so auskennen.
Ja.
Ja, Leute, wir sind am Ende unseres dritten Videos. Das war Platz 26. Und wir hoffen, euch hat es gefallen. Kommentare kennt ihr, immer unten reinballern. Und dann sehen wir uns beim großen Finale demnächst wieder. Leute,
bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Ciao. Ciao.